Reisen
von
André Gide.
Es liest für Sie
Reimer Wittmann. Vorwort. Ich fühle nicht mehr die unerschrockene Neugierde, die mich in Abenteuer stürzte, noch den Wunsch, Berge oder Vorgebirge zu erklimmen oder zu umschiffen, um zu sehen, was sich auf der anderen Seite verbirgt. André Gide notierte als 70-Jähriger diesen Satz in sein Tagebuch und bestätigt damit nur, dass er diese Neugierde und Abenteurerlust besessen hat, auch wenn sie bei ihm im Alter nachließ. Wir wissen, dass er fast sein Leben lang angetrieben worden ist, alles zu sehen, alles zu erleben und zu erforschen. Dieser unstillbare Trieb ist im Wesen dieses ewig suchenden proteischen Geistes eingeboren. Es ist der gleiche Trieb, der den Denker und Künstler Gide in seinem Schaffen zwang, immer von Neuem zu beginnen, eine neue Aufgabe zu ergreifen, das Erworbene hinter sich zu lassen, um Unbekanntes zu erobern. André Gide war immer unterwegs. Er war sein Leben lang auf Reisen. Und das ist in jedem Sinne wörtlich zu nehmen, denn es bezieht sich nicht nur auf seine vielen Reisen von Ort zu Ort, von Land zu Land, es gilt auch im Geistigen. Immer wieder begegnen wir ihm auf anderen Wegen des Suchens, immer wieder taucht er auf in unerwarteten Gebieten. Ich werde ein gewisses Staunen darüber nicht los, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und wären sie plötzlich anders, so würde mich das, scheint mir, nicht wundern. Die wirkliche Welt ist für mich immer ein wenig fantastisch. Das scheint ein Widerspruch bei einem Mann, der so klar und so genau sehen kann und das Gesehene so klar und genau aufzuzeichnen vermag, und es scheint auch ein Widerspruch, wenn er glaubt, ihm gehe ein gewisser Sinn für die Realität ab. Aber es ist der Blick des schöpferischen Menschen, dem der Sinn für die Veränderung der Dinge und des Menschen gegeben ist. In seinem Staunen erschließt sich ihm das, was er auf der anderen Seite der Erscheinungen ahnt. Die Reisen André Gides sind ein Teil seines Lebens und die Berichte darüber ein Teil seines Werkes. Diese Blätter von unterwegs, wie er sie nennt, sind Teile des großen Tagebuchs, das er als 20-Jähriger begonnen und bis zum Ende seines Lebens fortgeführt hat. Diese fortgesetzte Betrachtung und Beobachtung seines inneren und äußeren Daseins ist inspiriert von dem Drang, sich mitzuteilen. Er braucht dieses stumme Gespräch mit der schreibenden Hand, die seine Gedanken festhält. Es hat ihn zu einem der größten Schriftsteller unserer Epoche gemacht. Wenn er auf Reisen geht, so ist das ein Entschluss, der mit einer Situation seines Lebens zusammenhängt. Es ist nicht das simple Vergnügen des Urlaubsreisenden. In seinem Reisebericht verbirgt sich ein Lebenstrieb. Oft weiß er, was ihn antreibt, oft weiß er es noch nicht, wenn er abreist. Als man ihn fragte, was er in Äquatorialafrika wolle, antwortete er: »Das wird sich herausstellen, wenn ich erst dort bin.« Die Reise durch Kongo und Tschad, die er am 1. Juli 1925 antrat, ist nicht seine erste Afrikareise und auch nicht seine letzte. Algier und Tunis hatten ihn schon früh gelockt, und als der 24-Jährige zum ersten Mal dieser Lockung folgte, wurde es eine Schicksalsreise. Er wollte sein Unwissen, seine Furcht vor den Menschen und dem Unbekannten besiegen. Es gelang ihm. Er erlebte nach einer schweren Krise eine Neugeburt. Etwas von dieser Erschütterung ist in jedem seiner Reisetagebücher zu spüren. Er hat Frankreich und Spanien bereist, Holland und Deutschland, Italien, Griechenland, die Türkei und Russland und ist noch oft nach Nordafrika zurückgekehrt. Als er Kongo und Tschad bereiste, meinte er, sich einen Jugendwunsch zu erfüllen. Er wollte den tropischen Urwald mit seinen mächtigen Strömen und die eingeborenen Völker sehen. Er hat viel darüber gelesen. Einer seiner Führer in diese ihm noch unbekannte Welt war Joseph Conrad. Ihm widmete er auch sein Kongo-Buch. Wir können anhand seines Reisetagebuchs an allem teilnehmen, was sich ereignete, was ihm begegnete. Es ging den Kongo stromaufwärts bis zu den Forts Ajambo und Lamy und durch den Tschad zurück, zu Schiff, zu Pferde, zu Fuß, im Tragsessel, auch im Auto. Gide, der in Begleitung seines Freundes Marc Allégret reiste, der fotografierte und filmte, wurde als prominente Persönlichkeit überall als offizieller Gast empfangen. Das hinderte ihn nicht, alles zu sehen und zu hören, was er sehen und hören wollte. Er verließ das Auto des Gouverneurs, um aus Lernbegier mit allem und jedem in unmittelbare Berührung zu kommen. Und mit Hilfe seines eingeborenen jungen Dolmetschers Adum konnte er mit vielen Negern sprechen. Und während er sich an diesen Naturmenschen erfreute und sie zu verstehen lernte, tauchte vor ihm das entscheidende Problem auf. Ich konnte nicht voraussehen, dass die beängstigenden sozialen Fragen unsere Beziehungen zu den Eingeborenen bald in den Mittelpunkt meines Interesses rücken würden und dass ich in ihrem Studium den eigentlichen Grund meiner Anwesenheit in diesem Lande sehen würde.